ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Gesellschaft am Limit. 5 Jahre Corona.
Es war Ende 2019. Damals erreichten uns Meldungen über eine neuartige, mysteriöse Atemwegserkrankung. Meldungen aus Wuhan in China, einem Handelszentrum mit 11 Millionen Einwohnern. Ursache ein Virus, das sich kurz darauf auf der ganzen Welt ausbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt das neuartige Virus SARS-CoV-2. Im Januar 2020 wird der erste Corona-Erkrankte in Deutschland gemeldet und auch in Hessen. Lässt der erste Fall nicht lange auf sich warten, kam einige Wochen später. 5 Jahre ist der Beginn der Corona-Pandemie nun her, mit all ihren unterschiedlichen Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser Leben damals.
Es ist alles leer, die Regale sind leer und es gibt kaum Nudeln, ne?
Ich habe das, was das Ministerium empfiehlt, was man so für 10 Tage pro Person zu Hause haben sollte, eingekauft.
Auch Desinfektionsmittel und Schutzmasken sind innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Am 6. März macht die EU ihre Grenzen dicht, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Und auch in Hessen werden immer mehr Infektionen gemeldet. Damit startet im März 2020 der erste Lockdown in Hessen. Schulen und Kitas werden bis in den Mai geschlossen. Schüler sollen zu Hause unterrichtet werden. Kurz darauf müssen auch Museen, Bars, Fitnessstudios und Geschäfte schließen. Am 17. März 2020 stirbt erstmals ein Mensch in Hessen an den Folgen einer Corona-Infektion. Es folgen Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Maskenpflicht in Bus und Bahn oder auf belebten Einkaufsstraßen wie in Frankfurt, Kassel oder Darmstadt. Über den Sommer werden die Auflagen gelockert, die Inzidenzen sinken und gesellschaftliches Leben wird in Teilen wieder möglich. Zum Winter hin steigen die Infektionszahlen wieder und so beginnt im November 2020 ein zweiter Lockdown. Die Präsenzpflicht in Schulen ist aufgehoben. Auch im Weihnachtsgeschäft bleiben die Geschäfte in Hessen geschlossen. Dienstleister und Einzelhändler trifft es besonders schwer. So auch Modehändler Jochen Rutz. Er betreibt damals ein Modehaus in Friedberg.
Bei uns im Betrieb fehlen 1,2 Millionen Euro Umsatz in dem Jahr. Den werden wir nicht nachholen können.
Anfang 2021 eröffnen die 6 regionalen Impfzentren in den großen hessischen Städten.
Ich lasse mich auch impfen, wenn ich auch 90 bin. Ich will noch ein bisschen leben.
Wir haben ja schon einen Termin für die zweite Impfung und dann hoffen wir, wir kommen davon mit dem Virus.
In den Folgemonaten nehmen die Impfungen an Fahrt auf. Trotzdem sind die Kliniken weiterhin stark mit Corona-Patienten belegt. Auch die Einschränkungen im sozialen Leben hören nicht auf. Im Februar 2022 beschließt Hessen einen Stufenplan, um die Corona-Maßnahmen schrittweise zu beenden. Und am 7. April 2023, also über 3 Jahre nach dem ersten hessischen positiven Fall, laufen alle bis dahin verbliebenen Corona-Maßnahmen in Hessen aus.
5 Jahre ist es her, seit diese Pandemie über die Welt hereinbrach. Und die dann lange uns fest im Griff gehalten hat, Corona. Am 27. Januar 2020 wurde der erste Fall in Deutschland dokumentiert. Viele weitere Millionen Menschen steckten sich in der Folge an. Insgesamt werden allein bei uns bis heute fast 40 Millionen Corona-Erkrankungen registriert. In den 3 besonders schweren Pandemiejahren sind mehr als 160.000 Menschen in einem Zusammenhang mit Corona gestorben. Viele leiden, Stichwort Long-Covid, bis heute an den Folgen, aber auch an den psychischen Folgen. Auch in der Gesellschaft hat das alles Spuren hinterlassen. Sophia Hunger ist Protestforscherin und Professorin für Computational Social Sciences an der Uni Bremen. Sie geht einen neuen Weg in der Sozialforschung, indem sie große Datenmengen auswertet und zum Beispiel neben Umfragen auch die Medienberichterstattung automatisiert auswertet. Corona-Maßnahmen hatten Proteste ausgelöst. Und ich habe sie gefragt, sie haben diese Corona-Demos mal sich genauer angesehen. Wer ist denn damals auf dem Höhepunkt der Proteste auf die Straße gegangen?
Zum einen sehen wir in unseren Umfragen, wir haben über ungefähr 2 Jahre 13.000 Leute in Deutschland zu diesen Corona-Protesten befragt und wie sie dazu stehen, ob sie mitgehen würden, ob sie das unterstützen, ob sie das gut finden. Und am Anfang sehen wir noch so ein bisschen gemischteres Bild, das sich aber dann schon relativ schnell rauskristallisiert, wo wir sehen, das sind viele Wähler, WählerInnen der AfD, aber auch eine zweite große Gruppe. Und diese zweite große Gruppe unter den BefürworterInnen sind Menschen, die sich keiner Partei im Bundestag nahe fühlen, die sich aber politisch selbst als die Mitte einschätzen. Wir haben aber dann in unseren Umfragen auch zu Positionen zu einzelnen Themen wie Migration oder Staatstätigkeit gefragt und sehen, dass die Menschen sich zwar selbst als mittig einschätzen, aber in unserem politischen Spektrum dann doch eher rechts sind.
Hat die Pandemie ein Protestpotenzial mobilisiert, das ohnehin schon da war? Hat es also quasi wie ein Katalysator gewirkt damals, dass diese Corona-Beschränkungen erlassen wurden?
Ich glaube, dass viele Leute, die da mitgegangen sind, also wir wissen auch, dass es nicht jetzt die klassischen Demonstranten und Demonstrantinnen waren, die oft auf die Straße gehen, sondern dass es schon auch viele Leute sind, die vor Ort mobilisiert waren, ja, die nicht auf Demonstrationen gegangen sind. Und ich glaube, was die Corona-Pandemie einfach anders macht, ist dieses Eingreifen von dem Staat in, darf ich in den Supermarkt gehen oder muss ich da eine Maske aufhaben? Und ich glaube, dass es so ein ganz spezielles Milieu ist, das sich davon ganz, ganz angegriffen gefühlt hat. Man muss aber auch sagen, wenn man sich das quantitativ ansieht, das Mobilisierungspotenzial der Demonstrationen war über die Zeit sehr stabil. Man muss auch sagen, die sehr, sehr viel größere Gruppe, fast 3/4 der deutschen Bevölkerung, hat einfach gar kein Verständnis für diese Demonstrationen gehabt.
Haben wir jetzt Brüche gesehen während der Corona-Pandemie in der Gesellschaft, die bis heute nachwirken, die vielleicht heute noch zu sehen sind?
Generell ist Deutschland ein recht wenig polarisiertes Land. Also wenn man mal über unsere Grenzen hinweg guckt, ist eigentlich Polarisierung auf einer Themenebene in Deutschland nicht sehr stark. Deutschland ist auf so einer einheitlichen Ebene sehr, sehr wenig polarisierend. Ich glaube, was eher das Problem ist, ist die Art und Weise, wie gestritten wird. Und da sehe ich schon auch eine Wandlung seit Covid. Zum einen ist es die Debattenkultur. Naja, man muss streiten. Ja, inhaltliche Auseinandersetzungen und Streit sind erstmal nicht schlecht, sondern das ist eigentlich was Wichtiges. Man braucht es für Demokratie. Die Art und Weise ist eher, wie gestritten wird. Der politische Diskurs und die Medienberichterstattung, man hat das Gefühl, es ist viel so Aufregungsökonomie. Ja. Je haarsträubender eine Aussage ist, desto mehr wird die repliziert und hochgekocht. Und das sehen wir eben auf dieser politischen Ebene auch. Und da sehe ich aber auch die Verantwortung nicht nur bei den Individuen, sondern auch bei den Medien und bei den Politikern. Es ist ruppiger geworden und das zeigen auch unsere Umfragen. Also unter den Leuten, die sich damals vorstellen konnten, bei den Corona-Protesten mitzulaufen, stimmen 11% der Aussage zu, dass sie in bestimmten Situationen bereit wären, Gewalt anzuwenden. Und das ist für mich schon ein alarmierendes Signal. Also vor allem, wenn wir auch sehen, unter der restlichen Bevölkerung oder den Befragten, die wir gefragt haben, sind es nur 3%.
Vor Corona gab es ja bereits Friday for Future, Pegida-Proteste, dann die Corona-Proteste, schließlich Proteste gegen Waffenlieferungen in die Ukraine etwa. Jetzt haben wir die Bundestagswahl, die bevorsteht. Und da kann man ja sein Kreuz machen, auch bei Parteien mit extremeren Positionen, etwa bei der AfD oder auch dem BSW. Wie schätzen Sie das ein? Wie wird die Protestkultur weitergehen? Weiter dieselben Menschen auf die Straße treiben zu unterschiedlichen Themen oder wird das stärker auch in die Parlamente getragen werden?
Natürlich tragen wir, wenn wir auch sehen, dass viele Menschen bei nicht-demokratischen Parteien eine Stimme machen, tragen wir einen Konflikt, den wir vielleicht vor auf der Straße haben, in Parlamente. Und das kann natürlich auch zu Normalisierungseffekten von rechtsextremen und radikalen Gedanken gut führen, weil wir dann eben das auf einer institutionellen Ebene haben und das viel mehr eingebunden ist in unser politisches System, als es ist, wenn es einfach nur in Anführungsstrichen auf der Straße passiert.
Die Corona-Proteste, die richteten sich ja primär erstmal gegen die Beschränkungen, denen wir damals unterlegen haben, gegen Impfkampagnen, Impfpflicht, die ja auch in der Diskussion war. Ist es tatsächlich so, dass es ausschließlich um Corona ging oder konnte es auch sein, dass dort Menschen auf die Straße gegangen sind, die insgesamt etwas gegen das System haben, gegen etablierte Medien, gegen etablierte Parteien, gegen das System und sich ein Vehikel gesucht haben?
Genau, so würde ich das auf jeden Fall beschreiben. Also dieses gegen Corona richtet sich hauptsächlich natürlich auch gegen das System, gegen den Staat. Und das hat man dann versucht auch zu ersetzen im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, wo man dann eben gegen Waffenlieferungen demonstriert hat. Wobei man auch sagen muss, dass diese Proteste im Zuge der Energiekrise und des russischen Angriffskriegs einfach auch ihr Potenzial nicht voll ausgeschöpft haben. Ja, also der viel prophezeite heiße Herbst in 2022, der kam ja nicht. Und man konnte auch nicht so sehr anschließen an den Mobilisierungserfolg von davor.
5 Jahre nachdem Corona nach Deutschland kam. Wenn man Menschen heute fragt, wie sie das damals erlebt haben, wird man wahrscheinlich recht unterschiedliche Antworten bekommen. Vieles aber auch werden sie gemeinsam so wahrgenommen haben. Es gibt aber auch unterschiedliche Antworten, ob die damals verordneten Maßnahmen nur angemessen waren oder viel zu streng waren, ob wir, die Medien, damals unseren Job gemacht haben. Auch wenn wir lange schon wieder in der Normalität angekommen sind, bis auf diejenigen, die heute noch unter Long-Covid leiden, auch wenn Corona eigentlich hinter uns liegt, die Pandemie entzweit offenbar immer noch. Ein Bericht von Dominik Nunay.
Wie bringt man ein ganzes Volk dazu? Wie bringt man 80 Millionen Leute dazu, sich dann doch zu impfen? Angst ist ein Tool, ein sehr, sehr einfaches Tool, um Menschenmassen gezielt auch zu lenken.
Glaubt ihr wirklich, wir haben uns da jetzt irgendwie Gummibärchensaft in den Arm spritzen lassen? Natürlich wurde das massenhaft wissenschaftlich getestet. Natürlich wurde das getestet. Die haben doch nicht in der Küche da ein bisschen zusammengerührt und gesagt, okay, hier ist das Heilmittel.
Es wird ganz schön hitzig diskutiert im Studio des Hessischen Rundfunks. Tobias Frederik und knapp 40 andere Menschen aus Hessen sitzen zusammen und sprechen über die Themen, die sie bewegen. Angst, Heimat, Sicherheit. Das war im vergangenen Jahr, als der HR mit dem Projekt Was bewegt euch Hessen startet, in dem nur die Teilnehmer reden, die Journalisten hören zu. Ein Thema erregt die Gemüter wie kein anderes. Corona. Rebecca aus dem Kreis Limburg-Weilburg erklärt sich das so.
Ich glaube, es gibt noch viel Gesprächsbedarf über die Nachbereitung oder die Aufarbeitung, wie das funktioniert hat. Und ich glaube, das fehlt ganz oft, dass man das Gefühl hat, jetzt wird das so in den Teppich gekehrt. Und deswegen ist das, glaube ich, in den Köpfen noch so präsent.
Wie war der Umgang der Medien mit dem Thema? Auch darüber sind die Teilnehmer, so wie Klaus aus dem Hochtaunuskreis und Sven aus dem Kreis Gießen, sehr unterschiedlicher Meinung.
Für mich ist es nicht objektiv, wenn ich 24/7 zwei Jahre lang ein Thema höre und immer wieder die gleichen Experten zu dem Thema höre und immer wieder die gleichen Politiker. Und da möchte ich sagen, da fängt meine Kritik an der Unabhängigkeit der Medien.
Aber hättest du in der Zeit gerne was anderes gehabt, eine Kochsendung? Hättest du die als aktueller empfunden?
Das ist eine sehr gute Frage.
Das ist doch eine Sache, dass die Öffentlich-Rechtlichen genauso über aktuelle Themen berichten wie alle anderen auch.
Eine gute Frage,
Sven. Uns hat doch das Thema Corona sehr lange beschäftigt und war ja auch eine katastrophale Geschichte auf der Welt.
Im Laufe der Diskussion wird klar, seit der Pandemie haben einige Menschen das Vertrauen in Politik und die Medien verloren. Kerstin aus dem Kreis Groß-Gerau formuliert das so.
An was kann ich da noch glauben? Wenn ich jetzt Tagesschau gucke, wenn ich Radio höre, wenn ich im Internet lese, an was kann ich noch glauben? Wo ist Fake? Wo ist die Wahrheit?
Für die Menschen in der Runde war es ziemlich anstrengend, die vielen Meinungen anzuhören und auch auszuhalten. Aber es war eine Erfahrung, die sich gelohnt hat, findet auch Jay aus dem Main-Kinzig-Kreis.
Als eine Person einen sehr kontroversen Take zu Corona rausgehauen hat und ich selber erstmal gemerkt habe, dass ich gleich irgendwie Vorurteile bilde, aber dann im privaten Gespräch auch zum Beispiel herausgefunden habe, dass die Person sich ehrenamtlich total für eine Sache engagiert, die ich super toll finde und ich mir da selber nochmal vor Augen geführt habe, wie facettenreich wir Menschen einfach auch sind. Und auch wenn es um Meinungen geht oder ich auch jemanden kennenlerne mit einer Meinung, der ich komplett konträr gehe, dass es trotzdem nur eine Facette von den Menschen ist. Und das fand ich einfach sehr bereichernd und das wird mir auch sehr lange hängen bleiben.
Ja, der Corona-Ausbruch in Deutschland jährt sich gerade zum 5. Mal. Damals wurde ein erster Fall von SARS-CoV-2 in Deutschland bestätigt. Viele Menschen sind an Corona-Infektionen gestorben. Viele leiden heute noch an den Folgen und auch die Gesellschaft leidet nach wie vor an einem Riss, einer Spaltung, die durch Corona vielleicht nicht ausgelöst, aber möglicherweise doch verstärkt worden ist. Bis heute hat es keine umfassende politische Aufarbeitung auf Bundesebene dieser Ausnahmesituation damals gegeben. Einer der größten Kritiker an den Grundrechtseinschränkungen und wie diese Einschränkungen beschlossen worden sind damals, das ist der Publizist und Jurist Heribert Prantl. Mit ihm habe ich gesprochen und wollte von ihm wissen, welche für ihn denn die größten Fehler waren damals bei den Corona-Maßnahmen.
Ich bin ganz zurückhaltend, wenn es um die ersten Monate geht, weil die Situation, Pandemie war neu, aber dann hat man wirklich in die Vollen gegriffen, hat die Grundrechte in einer Weise attackiert, wie es vorher nie in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Schließung aller Bildungseinrichtungen flächendeckend. Zeit der Isolierung der Alten in den Altenheimen. Eine Zeit der geschlossenen Geschäfte und Betriebe. Eine Zeit der verbotenen Veranstaltungen. Eine Zeit der Abstandspflichten, der Ausgangssperren. Und über die meisten dieser Grundrechtseinschränkungen ist ja nicht in den Parlamenten entschieden worden, sondern im informellen Raum in einem Gremium namens Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und den Regierungschefs der Länder. Das war ungut. Das Parlament, in dem die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden müssen, war umgangen worden. Die Eingriffe in den grundrechtlichen Alltag der Menschen sind automatisch in Kraft getreten, sobald vom Robert-Koch-Institut bestimmte Inzidenzwerte festgestellt wurde.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es waren nicht nur die Eingriffe an sich, die auch tiefgreifend waren, es war auch der Weg dorthin.
Es war auch der Weg dorthin und der Bundestag hat sich eigentlich aus der Verantwortung genommen und hat das der Verwaltung überlassen. Da sind demokratische Grundregeln umgangen worden. So geht es nicht.
Macht Sie das besorgt für die Zukunft, dass die Grundrechte eben nicht so unantastbar sind, offenbar, wie viele das geglaubt haben mögen, dass es viel leichter ist, unter Umständen den Rechtsstaat, ja sagen wir mal, zu schleifen, als man sich das vorstellen mag?
Also ich konnte es mir nicht vorstellen, dass so heftige Eingriffe auf nicht den Regeln entsprechende Weise gemacht werden. Natürlich ist man nachher immer schlauer, aber gerade deswegen ist es wichtig, dass man sich jetzt mit dieser Schleue an die Arbeit macht. Nicht um Schuldzuweisungen zu machen, das machen die Untersuchungsausschüsse, aber es geht, finde ich, um eine Enquetekommission. Es geht um Schlussfolgerungen dort, um die Überarbeitung der einschlägigen Gesetze, um eine überfraktionelle Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern und Politik. Es geht um die 32. Enquetekommission in der Geschichte der Republik. Und diese Enquetekommission in Sachen Corona könnte die wichtigste sein, die es bisher gegeben hat, weil die Eingriffe in die Grundrechte, über die wir immer an Gedenktagen zuletzt zum 75-jährigen Jubiläum feiern, es sind so wahnsinnig viele Grundrechte für gewisse Zeit einfach ausgesetzt worden. Und ich denke, in dieser Heftigkeit und in dieser Hetze darf sich das nicht mehr wiederholen.
Heißt das insgesamt, die Demokratie muss resilienter gemacht werden, damit es solche Eingriffe in anderen Krisenzeiten, möglicherweise auch politischen Krisenzeiten, nicht geben kann?
Ich denke, ja, das Wort Resilienz ist richtig. Es gilt, die Reaktion auf Krisen mit Neugier zu organisieren. Erstmal mit Neugier darauf zu verstehen, was passiert ist und warum man wie und oft auch völlig überzogen reagiert hat. Und dann denke ich, dass bei dieser Aufarbeitung, die fällig ist, dass die großen Parteien diese Aufarbeitung im Bundestag weggeschoben haben, halte ich für wirklich sehr, sehr ungut. Die Menschen sollten bei dieser intensiven Debatte, bei dieser intensiven Aufarbeitung lernen, wieder miteinander zu reden. Die verschiedenen Lager haben eine Sprachlosigkeit im Umgang miteinander entwickelt. Die einen sagen, ja, es war die Not groß und Not kennt kein Gebot, aber in der Demokratie kennt eben Not auch in der Krise ein Gebot und das ist das Gebot der Verhältnismäßigkeit und es bleibt daher wichtig, nach der Krise und die Krise ist jetzt 2 Jahre her, über Not und Gebot in Krisenzeiten nachzudenken und sich für künftige Epidemien und für künftige Pandemien zu wappnen.
Hat die Gesellschaft nachhaltigen Schaden genommen? Müssen wir da immer noch nachbessern, reparieren, was die Aufarbeitung von Corona angeht?
Ich denke, wir haben noch nicht gut aufgearbeitet. Es ist in 2 Bundesländern Aufarbeitung passiert. Es wurde im Landtag darüber debattiert. Es wurden Abschlussberichte erstellt. Aber ich denke, wir müssen wirklich sehen, noch nie waren die Grundrechte so geschmälert, so verkleinert, so ausgesetzt, so eliminiert und es gab Tage, an denen schon überholt war, was gestern für undenkbar gehalten worden war. Wir müssen es uns wieder in Erinnerung rufen, Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen, Theater geschlossen, Museen geschlossen, Universitäten geschlossen, Versammlungen, Demonstrationen verboten. Grundrechte wurden in Krisenzeiten als Gefahr empfunden und ich denke, wir müssen lernen, dass Grundrechte nicht nur für die guten Seiten da sind, sondern dass die Grundrechte vor allem in Krisenzeiten wesentlich sind. Wir müssen uns im Rückblick wirklich fragen, was war sinnvoll und einiges war sinnvoll und was war absolut nicht sinnvoll. Die langen Zeiten der Schulschließung waren grob schädlich und es wird uns lange nachhinken und Schwierigkeiten machen. Und vor allem, es darf nicht sein, dass Kritiker, die sachliche Kritik an den Maßnahmen üben, in eine Reihe mit Querdenkern und mit Covidioten gestellt werden.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.